Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Die deutsche Geschichte ist unerschöpflich. Es lassen sich immer wieder Episoden finden, die zumindest in Romanform noch nicht erzählt worden sind. 2015 etwa veröffentlichte der Autor Steffen Kopetzky seinen Roman »Risiko«. Darin ging es um die Bestrebungen des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg, im Mittleren Osten einen Dschihad anzuzetteln, um die Kolonialmächte England und Frankreich zu schwächen. Jetzt, 4 Jahre später, ist ein weiterer Roman Kopetzkys erschienen mit dem Titel »Propaganda«. Dieser Roman widmet sich einem historischen Stoff, der Schlacht im Hürtgenwald nämlich. Diese Schlacht bremste im Spätherbst 1944 den Vorstoß der Alliierten und gilt als die verheerendste Niederlage der US-Armee im Zweiten Weltkrieg. Noch heute sind Spuren davon in diesem Wald in der Nordeifel zu finden. Ja, nicht einmal alle Minen sind geräumt. Und so ist es dort verboten, sich außerhalb der markierten Pfade zu bewegen. Kriegsdarstellungen bringt man heute zwar eher mit Hollywood-Filmen in Verbindung, allerdings hat Steffen Kopetzky auch viel von Hollywood gelernt. Und er erzählt, wie unser Rezensent Tobias Lehmkuhl zu berichten weiß, in Propaganda zugleich eine kleine Literaturgeschichte, eine der Kriegs-, Abenteuer- und Mannbarkeitsliteratur. Der Roman Propaganda ist unser Buch der Woche hier im Büchermarkt des Deutschlandfunk.
Deutschland als Sehnsuchtsland. So kann man es als Deutscher nur darstellen, wenn man sich eine Maske aufsetzt, zum Beispiel die eines Deutschamerikaners. Das zumindest tut Steffen Kopetzky in seinem Roman Propaganda. Gleich zu Beginn lässt er seinen Helden, den Erzähler dieser Geschichte, die in der Tat etwas Märchenhaftes und somit Grunddeutsches an sich hat, gleich zu Beginn lässt er diesen John Glück aus dem fernen New York seinen Fuß auf deutsche Erde setzen, lässt ihn, begleitet von einem erhabenen Schauer, erstmals das mythische Land seiner Vorfahren betreten. Die Umstände allerdings sind ganz und gar nicht heimelig. Wir schreiben das Jahr 1944 und John Glück kommt als Soldat nach Deutschland, genauer als Offizier der Abteilung für psychologische Kriegsführung, kurz Psych War.
In dem gewaltigen Apparat von Psych War gab es alles an Medienprodukten, was man sich nur vorstellen konnte. Ende 1943 war der ganze Apparat nach London gezogen. Ich war Leutnant und arbeitete unter den Fittichen von Major Ganz in der Londoner Redaktion von Sternenbanner. Mit einer Druckauflage von 4 Millionen Exemplaren war Sternenbanner die größte deutschsprachige Tageszeitung der Welt, wie wir selbstbewusst vorne auf dem Titel bekannt gaben. Sie hatte 4 Seiten, wurde von Flugzeugen über dem deutschsprachigen Teil des Großdeutschen Reiches abgeworfen, also über dem Altreich und Österreich, und wollte eine seriöse Zeitung sein, die über alles Wichtige berichtete. Ich war einer der Literaturspezialisten.
Soldat und Literat. Das macht die Geschichte John Glücks so plausibel. Denn Steffen Kopetzky hat sich mit Propaganda gleich 2 Dinge vorgenommen, die nicht so einfach zu verbinden sind. Er möchte einen historischen Roman erzählen, der sich auf harte Fakten stützt, und er möchte zugleich einen spannenden Abenteuerroman darbieten, für den das Plausibilitätsgebot längst nicht im gleichen Maße gilt wie für den historischen Roman. Historischer Roman wie Abenteuerroman wurzeln, das haben sie immerhin gemein, beide im 19. Jahrhundert. Und hier könnte man leicht eine Legion an Vorbildern und Vorläufern Steffen Kopetzkys anführen, von Stendhal über Tolstoi bis James Fenimore Cooper, Karl May und Jack London. Propaganda freilich spielt nicht im 19., sondern im 20. Jahrhundert. Und wie schon in Risiko, seinem Roman über den deutschen Dschihad im Ersten Weltkrieg, möchte Kopetzky überdies zeigen, wie virulent viele Probleme aus dieser und jener Zeit noch in unserem, dem 21. Jahrhundert sind. Ein großer Anspruch also. Glücklicherweise verbindet Kopetzky damit nicht einen weiteren, einen ästhetischen Anspruch. Es geht ihm nicht um sprachliche Brillanz und formale Kühnheit. Sprache wie Aufbau des Romans sind vielmehr dem Genre bzw. den Genres, denen sich Kopetzky verschrieben hat, angemessen. Und nicht zuletzt ist Kopetzky immer bereit, eine Pointe, wenn sie sich bietet, auch mitzunehmen.
Wenn ich daran denke, wie alles begann, sehe ich mich vor einem Lastwagen stehen, der mehr als 2 Tage ohne Unterbrechung gelaufen war. Wir schrieben Oktober 1944 in der Nordeifel, einem zerklüfteten Mittelgebirge, das in den Karten unserer Armeeführung Hürtgen Forest genannt wurde, weil man nicht wusste, wie die Deutschen es nannten. Nicht einmal Experten wie mir war bekannt, dass dieses Waldgebiet bei den Einheimischen eigentlich bloß Staatsforst hieß. Hürtgen war ein Dorf mittendrin, dessen Name wir kannten. So wurde daraus der Hürtgen Forest, genau wie wir einstmals ein neues Territorium einfach nach dem Indianerstamm benannten, mit dem wir es dort zuerst zu tun bekommen hatten.
Ein Journalist und zukünftiger Schriftsteller also erzählt von einer Schlacht im Zweiten Weltkrieg, die hierzulande nur wenigen ein Begriff ist, die in Amerika allerdings, in den USA, als die verlustreichste und am schlechtesten geführte Schlacht gilt, die amerikanische Truppen in Westeuropa geführt haben. Und er erzählt unter der Hand eine ganze Geschichte der Literatur, indem er einerseits klar zu erkennen gibt, in welcher Tradition seine Geschichte steht, indem er, John Glück, andererseits, aber auch von ganz realen Schriftstellern seiner Gegenwart erzählt, von Ernest Hemingway, zu dem wir noch kommen werden, von Charles Bukowski und Jerome David Salinger, mit denen gemeinsam Glück Anfang der 40er Jahre ein Schreibseminar in New York besucht, bevor sich seine und Salingers Wege dann wieder im Hürtgenwald kreuzen. Es wurde behauptet, Kopetzkys John Glück ähnele Forrest Gump, dem so freundlichen wie einfältigen Helden des gleichnamigen Kinofilms. Beide begegnen sie auf ihrem Weg durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts einer Vielzahl historischer Persönlichkeiten, das stimmt. John Glück aber ist kein gutherziger und liebeskranker Tropf wie der Kinoheld. Er ist vor allem ein Beobachter, am Ende sogar ein Beobachter mit Mission. Denn erzählt wird die Geschichte des Kampfes im Hürtgenwald aus der Perspektive des Jahres 1971 heraus. Auch das eine scheinbar ferne Zeit, aber es ist das Jahr, in dem ein gewisser Daniel Ellsberg jene Dokumente an die Öffentlichkeit bringt, die sogleich die Pentagon Papers genannt werden. Geheime Dokumente, aus denen hervorgeht, dass der Vietnamkrieg nicht zu gewinnen ist und die tatsächlich entscheidend zum Ende desselben beigetragen haben. Ellsberg also ist ein früher Whistleblower, vielleicht der erste überhaupt, ein Vorbild für Edward Snowden oder Chelsea Manning. Lange ist in Propaganda unklar, ob John Glück selbst dieser Daniel Ellsberg ist. Auf jeden Fall provoziert er in einem kleinen Ort in Missouri seine Verhaftung, um im Staatsgefängnis vor den Bundesbehörden sicher zu sein. Hier schreibt er nun, der immer ein Schriftsteller werden wollte, sein erstes Buch. Denn nur durch seine Lebensgeschichte und das, was er im Hürtgenwald erlebte, so heißt es, sei sein Handeln in der Gegenwart nachvollziehbar. Eine Autobiografie also, die aber doch alle Elemente des Romanhaften versammelt, ganz als bräche sich hier die eigentliche Berufung des Propagandaoffiziers und Whistleblowers John Glück Bahn. John Glück, der sehr viel Glück gehabt hat im Hürtgenwald, der in den Wäldern Vietnams aber in einen Tümpel aus Agent Orange gefallen ist und seitdem er einem amphibischen Schuppenwesen ähnelt.
Es gäbe vermutlich nicht viele komische Romane, wenn ihre Autoren während der Niederschrift immer heiteren Sinns sein müssten. Wenn ich genauer darüber nachdenke, dann erkenne ich, dass es überhaupt nur sehr wenige komische Romane gibt, die wirklich gelungen sind. Catch 22 ist sehr lustig, allein schon Major, Major, Major oder Captain Scheißkopf und seine Frau, die mit jedem im Regiment schläft, nur nicht mit ihm. Wenn aus dem hier jemals ein Roman werden sollte, dann hoffe ich, dass seine Leserin hier und dort etwas findet, das sie zum Lachen reizt, auch wenn das Thema gar nicht unbedingt zum Lachen ist. Mir selbst war die letzten 10 Tage jedenfalls zum Heulen zumute. Dazu kam eine wirklich ekelhafte Verschlechterung meines körperlichen Zustandes. Eine deprimierende Tiefphase. Ich leide, wenn ich denn schlafen kann, unter Albträumen, aus denen ich unter Fieberschüben, Schüttelfrost, verschwitzt und schuppig erwache. Es lösen sich klebrige Schuppenstücke, die so eigenartig und fremd aussehen, dass ich schluchzen könnte. Es ist nicht leicht, Snake Man zu sein.
John Glücks Wunsch ist nicht vermessen. Es findet sich durchaus die ein oder andere Stelle, die zum Lachen reizt. Kleine, ans Alberne grenzende Pointen wie die, dass es durch einen Zufall gerade John Glück ist, der seinem Namensvetter John F. Kennedy in phonetischer Umschrift den Satz »Ich bin ein Berliner« mit auf den Weg gibt. Insgesamt aber ist es die Kühnheit, mit der sich Kopetzky seinen Stoff zurechtlegt, die den Leser heiter stimmt. Hier werden, auch wenn John Gluck in der zitierten Passage die potenzielle Leserin anspricht, Jungenträume wahr. Wer wäre nicht gerne mit Ernest Hemingway in die Schlacht gezogen? Gluck auf jeden Fall tut es und mit ihm der Leser. Als Literaturspezialist der Abteilung für psychologische Kriegsführung wird er nach Frankreich entsandt, um den berühmtesten aller amerikanischen Schriftsteller dort zu suchen und für das Sternenbanner eine große Reportage über ihn zu schreiben. Die ganzen Hitlerjungs, meint sein Vorgesetzter, sollen später sagen können, hey, gegen diesen großartigen Kerl habe ich gekämpft. Goethe, Thomas Mann, wir geben ihnen Hemingway. Zuerst aber bekommt John Gluck selbst eine volle Ladung Hemingway ab. Gleich bei der ersten Begegnung mit ihm gerät er in eine Schlägerei. Bald darauf, zu einer Art Adjutant des baldigen Nobelpreisträgers geworden, kommt das übrige Männlichkeitsinventar hinzu. Alkohol, Drogen in Gestalt von Pervitintabletten, Frauen. Alle nur allzu wahren Hemingway-Klischees aufzurufen, gelingt Kopetzky, ohne selbst einen Hemingway-Roman zu schreiben. Er umgeht geschickt jedes machistische Männlichkeitsgetue. Der Autor ist sich sehr bewusst, in welcher und für welche Zeit er seinen historischen Roman schreibt. MeToo-Aktivisten dürften darin nichts zu bekritteln finden. Viele Frauenfiguren finden sich freilich auch nicht gerade in Propaganda, aber das geht mit der Natur des Krieges einher, namentlich des Zweiten Weltkriegs und der Schlacht im Hürtgenwald.
Man mag, wenn man an einen unheimlichen dunklen deutschen Wald denkt, ein urtümliches, wucherndes Gehölz vor Augen haben. Aber försterlich gepflanzter deutscher Plantagenwald im Alter von etwa 100 Jahren, ein Oberförsterwald sozusagen, wie der, durch den ich jetzt lief, kann noch viel schrecklicher sein. Wie oft war ich Van Senecas Spur gefolgt und hatte der Leichtigkeit vertraut, mit der er seinen Weg gefunden hatte. Nun war ich alleine, bald vom Waldweg abgekommen und fand mich mitten im tiefsten Unterholz wieder, in dem verdammten hundertjährigen Untergeäst, das durch die dichte Bepflanzung entsteht und einen panisch machen kann, wenn man sich noch dazu in tiefer Dunkelheit hindurchzukämpfen versucht. Bald hatte ich meine Wehrmachtsoffiziersmütze und den Verband verloren und irgendwann bemerkte ich, dass die Naht meiner Stirnwunde aufgerissen war. Das warme Blut rann heraus und verschmierte mein vom Regen nasses Gesicht. Die Zweige zerrten an mir, als wollten sie mir erst die Augen und dann das Fleisch wegkratzen, um meinen Schädelknochen freizulegen. Aber das spielte alles keine Rolle, weil ich dorthin wollte, wo ich Schmidt vermutete.
Schmidt ist in diesem Fall keine Person, sondern ein Ort. Ein Ort in der Eifel. Und wer Schmidt kontrolliert, kontrolliert die Ruhrtalsperre. John Gluck ist gerade aus deutscher Gefangenschaft entkommen, in die er für ein paar Stunden geraten war. Ein paar Stunden, in denen auf dem Schlachtfeld, bei dem es sich eben um einen äußerst unwegsamen Schlachtwald handelt, Entscheidendes passiert ist. Kopetzky hält sich eng an den tatsächlichen Verlauf der Schlacht, ohne dass man jemals das Gefühl hätte, einem militärhistorischen Referat zu folgen. Das Geschehen wird von Kopetzky gekonnt, dramatisiert und bildet das Zentrum des Romans. Dabei widersteht der Autor der Versuchung, diesen Höhepunkt, wie in Spannungsromanen häufig der Fall, allzu lang hinauszuzögern. Zentrum heißt in diesem Fall nicht, dass das Hauptereignis genau in der Mitte des Romans steht. Es erstreckt sich vielmehr über fast 200 Seiten des 500-seitigen Romans, wobei die Erzählung hin und wieder durch die Jetztzeit des Jahres 1971 unter- bzw. gebrochen wird. Informiert man sich ein wenig über die Geschichte der Schlacht im Hürtgenwald, wird einem klar, dass man sie eigentlich gar nicht farbig genug schildern kann, so katastrophal war ihr Verlauf. Kopetzky, der spürbar Freude an seinem Gegenstand hat, hält sich jedoch, was die Beschreibung der Gewalt und des Elends der Soldaten angeht, die Tage und Wochen lang in Erdlöchern verharren, bis sich ihnen die Füße auflösen im Schlammwasser, fast noch zurück. Sicher, es gibt das ein oder andere krasse Bild, aber der Autor bleibt doch im Rahmen dessen, was man einem 15- oder 16-Jährigen zumuten würde. Und er erzählt eine echte Indianergeschichte. Nicht die von den deutschen Indianern, die von den amerikanischen GI-Siedlern befriedet bzw. besiegt werden, sondern die Geschichte des Indianers Van Seneca, dessen Name so unwahrscheinlich ist wie sein Erscheinen im Hürtgenwald. Ob er in der sogenannten Wirklichkeit des Jahres 1944 existiert hat und sei es nur als Gerücht, spielt keine Rolle. Denn besser hätte sich die Wirklichkeit diese Figur nicht ausdenken können. Ein Indianer, der Jura und Philosophie in Oxford und später, so erzählt die Rothaut John Gluck am Lagerfeuer, Staatsrecht in Harvard studiert hat. Zugleich aber ist er doch ein Indianer durch und durch, einer, der keinen Schmerz kennt, der Fährten lesen kann, der sich im Dunkeln bewegt wie eine Katze und der sich den Skalp seines Feindes holt, um ihn den Müttern seines Stammes darzubringen. Dieser Feind allerdings heißt nicht General Custer, er heißt General Model. Dieser Feind ist die deutsche Wehrmacht. Zwischen Van Seneca und John Glück entsteht eine Freundschaft wie die zwischen Ismael und Queequeg in Melvilles Moby Dick, bis hin zu der Art und Weise, wie sie gemeinsam eng umschlungen einschlafen.
Immerzu überstieg man im Hürtgenwald kleine Quellen und Wasserläufe, zuweilen nur winzige, der Schattenfurche einer Schlange gleichende Rinnsale. Im frostigen Spätherbst des Jahres 1944 waren diese kleinen Wasser gerade in der Nacht eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle. Aber sogar hier erwiesen sich Van Senecas Moccasins als vorteilhaft. Er spürte die Temperatur des Bodens durch seine Sohlen und er konnte entscheidende Unterschiede in der Härte des Untergrunds erspüren, wie auch manch anderes in der Erde Verborgene.
Die Tage mit Van Seneca sind die letzten Tage einer wie auch immer gearteten Unschuld. Dann kommt der Befehl, den Ort Schmidt einzunehmen, und mit ihm nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Ernest Hemingway hat über die Schlacht im Hürtgenwald ausführlich geschrieben, nachzulesen in dem Band 49 Depeschen, aber auch in seinem Roman über den Fluss und in die Wälder kommt er auf das Ereignis zu sprechen. Es hat den kriegsbegeisterten Hemingway, dessen Ruhm auf seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg beruht und dessen Teilnahme am Spanischen Bürgerkrieg seinerzeit schon legendär war, wie überhaupt die Jahre in Spanien für ihn die schönste des Lebens waren, tief erschüttert. Niemals zuvor hatte die amerikanische Armee einen Waldkrieg geführt, so war sie nicht im geringsten vorbereitet. Die Wehrmacht dagegen hatte reichlich Erfahrung in unwegsamem Gelände und konnte, Russland erfahren, wohl auch besser mit der Kälte und den heftigen Regenfällen, die bald in Schnee übergingen, umgehen. Geschätzte 12.000 amerikanische Soldaten starben im Hürtgenwald, davon allein knapp 7.000 beim Kampf um Schmidt. Es zeigte sich, und das fasziniert Kopetzky besonders, dass die deutschen Generäle taktisch sehr viel klüger und flexibler auf die Situation reagierten als die Amerikaner, die Befehle ihrer Vorgesetzten zu befolgen hatten, die diese fernab und in völliger Unkenntnis der Gegebenheiten aussprachen. Nicht der grausame Kampf selbst also, sondern seine Unsinnigkeit, die Tatsache, dass er hätte vermieden, an anderer Stelle besser hätte geschlagen werden können, machen John Glück, wenn nicht zu einem neuen Menschen, so doch zu jenem Mann, der dabei hilft, die Pentagon Papers an die Öffentlichkeit zu bringen, weil aus ihnen hervorgeht, dass die Mächtigen des Jahres 1971 dasselbe tun wie Eisenhower 1944 im Hürtgenwald. Menschenleben zu opfern in einem Kampf, der nicht zu gewinnen ist. Auch der Vietnamkrieg war ja ein Wald, das heißt ein Dschungelkrieg. So hat dieser Abenteuerroman auch eine moralische Dimension und entspricht damit genau den Anforderungen des Genres. Es taucht sogar eine moralische Lichtgestalt auf. Ein deutscher Arzt, der in dem Fichten-Inferno ein Feldlazarett errichtet und sowohl deutsche als auch amerikanische Verwundete versorgt. Günter Stüttgen heißt er und es hat ihn wirklich gegeben. Es ist für Nachgeborene nicht einfach, über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben, aus vielen Gründen. Einer davon: es gibt so viele große Romane und Erinnerungstexte von jenen, die den Krieg selbst miterlebt haben. Genre-Romane allerdings haben nur die wenigsten Zeitzeugen verfasst. Hier erkannte Kopetzky noch Potenzial. Zudem ist es ihm gelungen, die Brücke zu schlagen in unsere Zeit. Nicht nur das Phänomen des Whistleblowers interessiert uns heute mehr denn je, auch die Frage, wo objektive Berichterstattung aufhört, Propaganda anfängt und zu Fake News wird, ist seit langem virulent. So könnte man Kopetzkys Roman höchstens vorwerfen, dass er zu gut funktioniert. Schließlich stellt sich sogar heraus, dass Günter Stüttgen Hautarzt ist und so etwas wie die letzte Hoffnung für das Agent Orange-Opfer John Glück. Aber auch, wenn in Propaganda alles ineinander passt und läuft wie geschmiert. Kopetzky beweist, dass großes Lesevergnügen und bloße Wohlfühlliteratur nicht unbedingt dasselbe sind.
Meint Tobias Lehmkuhl. Er besprach Stefan Kopetzkys Roman Propaganda als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk. Der Roman ist im Verlag Rowohlt Berlin erschienen. 496 Seiten kosten 25 €. Und am Mikrofon des sonntäglichen Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.